ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Meeresrauschen bis zum Umfallen, eine Insel mitten im Atlantik, steile Felsen, schöne Strände und ein Frühling, der nie zu Ende geht. Gibt's sowas überhaupt? Ja, gibt es. Zwischen Hamburg und Haiti heute mit mir, Philipp Abrech. Wir sind in dieser Folge auf Madeira. Gehört zu Portugal. Manche lieben Madeira so sehr, dass sie wieder und wieder kommen. Die schiere Menge an Besuchern ist aber auch eine große Herausforderung und manchmal richtig nervig. Aber es gibt natürlich auch sehr viel zu sehen und zu machen und auch nicht zu machen. Dennis Burg hat es nach Madeira geschafft und wir konnten ihn glücklicherweise auch wieder zurücklocken zu uns ins Studio. Ich freue mich, dass du da bist. Hi, Dennis.
Hallo. Ist mir aber schwer gefallen.
Ist dir schwer gefallen?
Ist es mir wirklich schwer gefallen.
Vielleicht machen wir die nächste Folge dann von drüben, aber jetzt sprechen wir erstmal über deine erste Reise. Ich war noch nie auf Madeira. Für jemanden wie mich, wie würdest du diese Insel, die Inseln, es sind ja mehrere, glaube ich, ne, beschreiben?
Also eine Insel, die komplett grün ist. Und wenn du nicht in den Bergen bist, hast du eigentlich immer mal einen Blick aufs Wasser. Das ist das Faszinierende. Eine Wolke muss man sich auch immer hinzudenken, denn die gibt es auf Madeira öfter und die bringen natürlich auch manchmal ein bisschen Regen mit. Aber der Regen verzieht auch schnell wieder und dann ist wieder wunderbares Wetter. Und das sei jetzt schon mal gesagt, Zwiebellook muss man, wenn man nach Madeira will, anziehen. Also man muss kleidungstechnisch alles dabei haben.
Anorak,
Pullover,
Badehose,
Sonnenschirm.
Sonnenschirm und Regenschirm.
Ja.
Madeira gehört zu Portugal. Aber liegt auch, naja, nicht wirklich, ich glaube, ein paar hundert Kilometer vor der marokkanischen Küste. Was würdest du sagen? Wie viel Portugal steckt in Madeira? Wie viel Afrika?
Ja, du sagst es. Also 500, 700 Kilometer vor Marokko, vor der afrikanischen Küste. Und klimatisch, geografisch und auch geologisch gehört, sagen wir mal, Madeira eher zu Afrika. Wir haben ein subtropisches Klima. Das portugiesische Festland, ich habe es gerade schon gesagt, ist weiter weg als das afrikanische Festland. Das portugiesische, das sind so circa 1000 Kilometer. Kulturell würde ich sagen, ist Madeira eher ein portugiesisch verwurzeltes Fleckchen Erde. Auch fußballtechnisch, Nationalmannschaft, Ronaldo wurde auf Madeira geboren. Seit 1976 ist Madeira autonom, hat eine eigene Regierung und auch ein eigenes Parlament, innere Angelegenheiten, die regelt die Insel selbst. Lissabon, die Hauptstadt, die kümmert sich um die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik.
Und du bist hin, Ronaldo war weg, du bist hin. Warum hat dich diese Insel Madeira überhaupt gereizt? Warum wolltest du dir das mal angucken?
Ich hatte das seit Jahren schon immer auf dem Schirm, habe immer mal gesagt, oh Madeira, schönes Ziel. Vor Corona zu meinem besten Kumpel gesagt, hier, wollen wir nicht mal nach Madeira? Da kriegte ich als Antwort, ja, so eine Insel nur für alte Leute. Und ja, ich war irgendwie total okay. Ich meine, ich kann mich an meinen Onkel erinnern, der da, glaube ich, viele Jahre hingefahren ist. Und dann haben wir es sein lassen. Wir sind dann, glaube ich, nach Georgien. Nichtsdestotrotz haben wir dann letztes Jahr, meine Freundin und ich, darüber nachgedacht, ja, was wollen wir denn mal machen? Und dann ploppte auf einmal Madeira auf. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, super tolle Insel. Es fahren nicht nur alte Menschen hin, sondern nach Corona kamen da auch die ganzen Influencer, junge Leute. Und die machen die wunderschönsten Reels und Videos. Und da waren wir da so angefixt und haben gesagt, ja, zum Reels machen fahren wir auch hin und genießen einfach diese wunderbare Insel. Und es war mit einer der besten Entscheidungen.
Okay, zum Reels machen da hingefahren und im Radiostudio gelandet.
So kommt's.
Dennis, Madeira mitten im Atlantik, du bist nicht mit dem Schiff hingefahren, hast du dir nicht gegeben, du bist mit dem Flugzeug hin, ne? Und es ist ja auch gar nicht so weit weg, glaube ich.
Überhaupt nicht. Also Direktflug 4 Stunden. Ich habe einen Stopover noch in Lissabon gemacht, weil es auch eine ganz tolle Stadt ist. Da hat es dann ein bisschen länger gedauert. Aber wirklich 4 Stunden Direktflug und du bist in einer anderen Welt. Man sagt ja auch Hawaii Europas und ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist mega grün, es ist wirklich eine ganz andere Atmosphäre und ich bin, wie so viele, die nach Madeira fahren, wegen des Wanderns dahin, also Wandertouren gemacht und es ist einfach ein Erlebnis für Ohren, ein Erlebnis für die Augen, auch teilweise für die Nase. Man erlebt auf diesen Wanderungen wirklich was ganz Besonderes, vor allem, wenn neben dir der Bach fließt, die Levada. Wer auf der Insel des ewigen Frühlings wandert, folgt automatisch dem Ruf des Wassers. Es sind die Levadas, die historischen schmalen Wasserkanäle, die sich seit Jahrhunderten ihren Weg durch die schroffen Berge und smaragdgrünen Lorbeerwälder bahnen. Sie führen durch mystische Tunnel, mal vorbei an tosenden Wasserfällen, aber immer direkt ins Herz der wilden Natur Madeiras. An diesem Vormittag wandere ich entlang der Levada do Canchial. Der Weg ist flach und bietet einen grandiosen Blick über Canchial, einem wunderschönen Fischerdorf, das bis 1982 das Zentrum der Walfangindustrie war. Ich begegne Miljo. Der 49-Jährige fischt mit einer Mistgabel Müll aus der Levada, der vor einem Gitter hängen bleibt. Bierdosen, Plastiktüten, eine tote Ratte.
Sim, sim. As levadas foram feitas antigamente para vinha água do norte.
Die Levadas wurden vor langer Zeit gebaut, um das Wasser aus dem regenreichen Norden in den trockenen Süden zu führen, damit die Menschen Wasser hatten, um ihr Land zu bewirtschaften.
Cultivar as suas terras.
Auf Madeira gibt es ein riesiges Netz von Levadas mit insgesamt fast 2150 Kilometern Länge. Die erste Levada entstand im 16. Jahrhundert. Mit dem großflächigen Bau wurde im 19. Jahrhundert begonnen. Waren sie früher aus Holz und später aus Steinplatten, fließt das Wasser mittlerweile durch Betonkanäle. Das Gefälle liegt bei einem Meter auf einem Kilometer, wodurch ein kontinuierlich langsamer Wasserfluss ermöglicht wird. Melio ist seit 15 Jahren Levadero. Er ist nicht nur für die Wartung der Levadas verantwortlich.
Meine Aufgabe ist es, Wasser an die Menschen zu verteilen, damit sie im Land bewässern können und so Landwirtschaft auf ihren Plantagen betreiben können.
Das Wasser benötigen beispielsweise Bananenbauern. Rund 3000 von ihnen gibt es auf der Insel. Keine andere Frucht wird mit Madeira so eng in Verbindung gebracht. Im kleinen Ort Ponta do Sol an der Südküste gibt es auf dem Gelände der ehemaligen Plantage ein Bananenmuseum. Neben einer visuellen Ausstellung zur Geschichte der Banane auf der Insel gibt es draußen unzählige Bananenstauden. Dänisch Gonçalves führt mich durch die Plantage. Er arbeitet seit einigen Jahren in dem Museum. Dass die Banane auf Madeira so gut wachse, habe etwas mit dem vulkanischen Ursprung der Insel zu tun. Der Boden sei deshalb sehr nährstoffreich. Der Anbau wurde zwar bereits 1552 erstmals schriftlich erwähnt, die Bananenproduktion startete aber erst im 19. Jahrhundert durch.
Wir sehen hier sehr gut, dass die Bananenproduktion über mehrere Generationen verläuft. Vor uns stehen drei Pflanzen. Da ist einmal die sogenannte Großmutter, die bereits Früchte getragen hat. Das tut sie jedoch nur einmal in ihrem Lebenszyklus. Danach wird sie gefällt. Daneben steht hier die Mutterpflanze, die größte Pflanze, aus der eine Bananenstaude entsteht. Dieser Zyklus dauert 12 bis 14 Monate. Auch sie wird gefällt, sobald sie Früchte getragen hat. Und dann gibt es die Töchter, von denen allerdings nur eine ausgewählt wird, um den Produktionszyklus fortzusetzen. Denn wenn mehrere in der Nähe der Mutterpflanze bleiben, würden sie sich gegenseitig die Nährstoffe entziehen.
Para dar continuidade ao ciclo, porque se ficarem várias junto à planta mãe, vão roubar nutrição uma às outras.
Etwa 14% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche Madeiras werden für den Bananenanbau genutzt. Die restlichen Flächen verteilen sich auf andere Produkte wie Mais, Weizen und exotische Früchte. Wurden Bananen Ende des 19. Jahrhunderts im großen Stil nach England, Frankreich und die Niederlande exportiert, gehen sie heute nur noch auf das portugiesische Festland und nach Spanien. Der Rest werde auf der Insel verbraucht, erklärt Dänisch. Etwa 25.000 Tonnen werden jährlich angebaut. Die Arbeit sei sehr arbeits- und zeitintensiv. Die Bananen müssten von Hand geerntet werden. Auch die Pflege sei sehr wichtig. Eine harte Arbeit, die Dänisch noch aus seiner Kindheit kennt. Er selbst kommt aus einer Bauernfamilie. Sein Vater habe auch ein paar Bananenbäume angebaut.
Existe definitivamente um sentido de orgulho quando falamos da banana da Madeira.
Ich habe 4,5 Jahre in Großbritannien gelebt und es war immer beeindruckend zu erleben, wenn Menschen mir nach ihrem Madeira-Aufenthalt von den probierten Bananen erzählt haben und davon total begeistert waren. Sie erinnerten mich damals eben an meine Heimat. Es ist also ein ganz besonderes Gefühl, Teil dieser faszinierenden Kultur zu sein, die auch zu meiner Geschichte gehört.
Ich liebe Bananen.
Ich auch.
Aber ich kann mir vorstellen, ey, bei so vielen Bananen, was machen die denn damit? Also gibt es da so ein Schokoladeneis-Bananen-Overkill auf der Insel?
Bananen in Hülle und Fülle, also vor allem auch kulinarisch. Ich sag nur, schwarzer Degenfisch mit gebratenen Bananen und serviert mit Maracuja-Soße. Ich gebe zu, ich habe es nicht probiert, aber es roch sehr gut und ist ja jetzt auch nur mal ein Beispiel. Selbst wenn man Bananen nicht essenstechnisch mag, du kannst den nicht entgehen, weil es gibt Souvenirs, alles in Bananen. Ne? Vom Bleistift über den Magnet, Postkarten sowieso, also Bananen überall auf der Insel.
Okay, also kulinarisch top, aber mal außer Bananen, was lässt sich auf Madeira finden, was es anderswo vielleicht nicht gibt und die Insel so unglaublich beliebt macht bei Touristen?
Da bin ich wieder bei den Levadas, die finde ich wirklich einzigartig. Also in Südtirol, da hast du ja so Walwege, aber das hier ist schon was ganz Spezielles und es ist alles schnell erreichbar und ich glaube, das ist dieses ganz große Plus für die Insel. Also die ist 57 Kilometer lang und 22 Kilometer breit, diese Insel, die hast du mit dem Auto einmal am Tag umrundet und du hast halt alles Unterschiedliche. Du hast Strand, du hast Wandern, du hast Geschichte, du hast eine tolle Kulinarik und ja, unabhängig davon, man kann auch noch relativ günstig dort leben und urlauben. Natürlich teurer geht immer, aber ich glaube, das ist das ganz große Plus, wo man sagt, Mensch, Madeira, das ist es.
Und es gibt vielleicht nicht mal mehr eine Saison und die Urlauber kommen das ganze Jahr über. Ich frage mich, wie geht eigentlich die Insel damit um, dass so viele Touristen auf der Matte stehen?
Ja, das ist ein großes Problem. Also vor allem in den Sommermonaten, da ist diese Insel wirklich sehr überlaufen, nicht zuletzt wegen der Kreuzfahrtschiffe. Das ist gleichzeitig aber auch Fluch und Segen zugleich, denn der Tourismus ist nun mal die wichtigste Einnahmequelle auf dieser Insel. Die Regierung, die will die Touristen zu mehr Nachhaltigkeit erziehen. Man hat da jetzt so ein Programm gestartet. Gleichzeitig bittet man auch die Wanderer zur Kasse. Man soll also für die Wanderung eine Gebühr bezahlen. Das funktioniert dann mit einer App. Da klickt man dann einfach den Wanderweg an und dann wird man auch kontrolliert, heißt es. Ich würde mal sagen, funktionierte im November, als ich da war, nicht wirklich. Aber die Regierung hat zumindest schon mal erkannt, wir müssen da irgendwie jetzt gegensteuern, weil das ist schon mehr und mehr, was da an Menschen auf die Insel kommt. Wenn die Morgensonne die weißen Fassaden von Funchal in goldenes Licht taucht und ein riesiger Ozeanriese langsam an der Hafenmole festmacht, dann weiß jeder hier, das Herz Madeiras beginnt zu schlagen. Schon Entdecker wie Christoph Kolumbus wussten diesen geschützten Platz an der Südküste Madeiras zu schätzen. Heute schlägt dieses Herz manchem Insulaner zu schnell. Der Hafen von Funchal ist einer der meistbesuchten Kreuzfahrthäfen Europas. 2024 legten hier 700.000 Kreuzfahrttouristen an. An diesem Morgen liegen zwei große Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Menschen machen von hier aus Bustouren über die Insel. Andere gehen geführt oder alleine durch die Gassen von Funchal. Zwei Pflasterer restaurieren unbeirrt der Menschenmassen einen Fußweg, versuchen mit den kleinen Pflastersteinen ein Mosaik zu schaffen. Sie sind Symbol dafür, dass sich die Stadt für ihre Gäste herausputzt. Hier reihen sich Bars, Restaurants, Modeboutiquen und Souvenirläden aneinander. Wer Funchal von oben sehen möchte, nimmt die Seilbahn. In 10 Minuten schwebt sie vom Stadtzentrum hoch in den Stadtteil Monte. Madeira wird auch oft Garten des Atlantiks genannt. Beim Besuch des botanischen Gartens Monte Palace Tropical Garden wird das nur zu deutlich. Die große Artenvielfalt von Pflanzen verdankt der Garten und die Insel dem Golfstrom, der ganzjährig mildes Klima mit sich zieht. Den Rückweg wählen viele Touristen oft die traditionellen Korbschlitten. Sie gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Die Bewohner von Monte kamen damit schneller in die Stadt. Heute sind sie eine Touristenattraktion. Die Korbwagen werden von speziellen Handwerkern und Zimmerleuten aus Weiden und Holz handgefertigt und von zwei Fahrern, den Carreros, gelenkt. Und während die Touristenschlange von Minute zu Minute länger wird, steigt Philipp aus einem Kleinbus. Wie alle Carreros ist auch er weiß gekleidet, trägt einen Strohhut. Seit 8 Jahren fährt er die Schlitten.
Wir müssen erst mit einem leeren Korb üben. Im nächsten Schritt setzen wir Kollegen hinein, damit wir das Gewicht spüren. Es kommt auf die individuellen Fähigkeiten an.
Mussten die Schlittenfahrer früher ihre Schlitten noch auf dem Rücken den Berg hinauftragen, übernimmt das heute ein Kleinlaster. Kurze Zeit später ist auch dieser da. Jetzt werden die Korbschlitten abgeladen. Philipps Schuhe sind mit dicken Gummisohlen versehen. Und auch die Kufen werden präpariert.
Ja, wir haben etwas Wachs unter die Schlitten geschmiert. Das hilft beim Gleiten. Eine einfache Sache. Das ist das Geheimnis.
Dass immer mehr Touristen auf die Insel kommen, freut Philipp. Es sichere seinen Job, den er gerne mache. Schließlich sei es eine Mischung aus Sport und Arbeit. Außerdem sei er den ganzen Tag an der frischen Luft. Dann muss er los. Es geht mit dem Korbschlitten wieder bergab. Ein weiterer Morgen an der Nordküste der Insel. Hier in Arjadas da Cruz kommen ebenfalls Touristen, um auf eine besondere Art nach unten zu gelangen. In einem kleinen Gebäude direkt an der Steilküste sitzt Schnufa. Er ist Mitarbeiter der Seilbahnstation. Der 59-Jährige schaut durch sein großes Fenster nicht nur auf die noch leere Gondel, sondern auch auf das strahlend blaue Meer. Hier direkt an der Felskante geht es 450 Meter senkrecht in die Tiefe. Mit einer Neigung von bis zu 98% gilt die Seilbahn von Arjadas da Cruz als eine der steilsten Europas.
Diese Seilbahn wurde ursprünglich für Landwirte gebaut. Sie existiert schon seit 25 Jahren. Sie wurde erbaut, um den Landwirten den Zugang zu ihren Feldern zu erleichtern. An den Tourismus hat damals keiner gedacht. Aber heutzutage wird die Seilbahn mehr von Touristen als von Landwirten genutzt.
Denn mit der Zeit wurde der Anbau von Früchten, Weizen oder Kartoffeln immer unrentabler. Heute vergehe kein Tag, an dem keine Gäste kommen, für die 5 Minuten lange Fahrt einer Nervenkitzel bedeutet. Schnufa freut sich über die Gäste, schaut aber auch mit Sorge auf die Entwicklung. Da die 2 Gondeln jeweils nur 6 Menschen transportieren, stehen hier manchmal die Besucher 1,5 Stunden in der Warteschlange. Und die Touristen werden immer mehr. Seine Seilbahn hier sei sinnbildlich für das, was auf dem Rest der Insel gerade passiere.
Ich glaube, das wird auch nicht aufhören, sondern es werden immer mehr Touristen werden. Madeira hat jetzt wieder eine Auszeichnung als bestes Reiseziel in Europa gewonnen. Und auch das wird sich im Internet viral verbreiten. Und das zieht wieder mehr Menschen an. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es Madeira irgendwann nicht mehr aushält.
Wichtig sei es deshalb, dass die Regierung handle, die Besucherströme reguliert. Sonst sehe er schwarz. Mittlerweile sind noch mehr Touristen da. Die Schlange werde gleich noch länger, prophezeit Schnufa nach einem Telefonat. Für eine halbe Stunde müsse der Betrieb eingestellt werden, weil Techniker an der Seilbahn etwas reparieren müssen. Kann man nichts machen, sagt Schnufa und trinkt einen Schluck Kaffee. Er genießt kurz einen Blick auf das blaue Meer und sagt, er habe hier den schönsten Job der Welt.
Ich liebe es. Es ist ein Job, aber für mich ist es, als wäre ich im Urlaub. Als wäre ich immer im Urlaub. Ich habe schon so viel gesehen. Ich habe hier vor der Küste Rochen und Delfine schwimmen sehen. Ich habe Seelöwen gesehen. Einmal hatte ich Glück und es schwammen Sardinen vorbei. Es war verrückt. Und die Fischer jagten den Thunfisch. Der Thunfisch wiederum die kleinen Fische. Es war unglaublich. Es war unglaublich.
Die Fischer jagen den Thunfisch, der Thunfisch, die Sardinen. Dennis, wenn ich mir Madeira angucke, es ist ja einfach eine Menge Wasser drumherum. Ich kann mir vorstellen, das macht doch was mit den Menschen, ne? So dieses Insulaner-Dasein. Wie sind die drauf? Wie würdest du die beschreiben?
Unheimlich hilfsbereit und gastfreundlich. Das ist mir also jeden Tag aufs Neue aufgefallen. Aber gleichzeitig, die sind nicht so offen. Also man muss sich mit denen schon länger unterhalten, aber es bleibt dann im Gespräch doch eher oberflächlich. Aber sie sind sehr, sehr herzlich.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass die vielleicht einfach ein bisschen mehr für sich selber sein wollen?
Ich glaube, das ist mit ein Grund. Die wissen, die Touristen bringen sehr viel Geld. Der Tourismus ist der große Motor der Wirtschaft auf der Insel. Und die wissen ja auch, die Kohle kommt rein für die Familie, damit ich die Familie, sagen wir mal, ernähren kann. Und auf der anderen Seite möchte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe haben. Also das kann durchaus ein Grund sein. Aber nichtsdestotrotz, alle sehr herzlich. Mhm. Vor allem, und das ist mir aber aufgefallen, die Leute sind unheimlich gelassen und gemütlich. Also egal, ob in der Stadt oder auch auf dem Land, die haben die Ruhe weg. Die sitzen auch mal, sagen wir mal, gelassen in der einen oder anderen Bar oder auch im Garten oder vor der Tür, vor dem Haus und wirklich
genießen
das Leben. Wer auf Madeira war und keinen Poncha getrunken hat, der war nicht auf Madeira. Das sagte mir eines Abends ein Taxifahrer. Schließlich sei dieses alkoholische Getränk ein Symbol der Kultur Madeiras. Und so schlendere ich durch eine kleine Gasse in Ponta do Sol und betrete einen Pub. Small House macht seinem Namen alle Ehre. Der Durchgang ist eng. Direkt am Eingang eine circa 3 Meter lange Bar. Dahinter stehen Whisky- und Rumflaschen. Außerdem Joan und George. Joan trocknet Biergläser ab. George bereitet einen Poncha zu.
Poncha wird aus Rum, genauer gesagt aus landwirtschaftlichem Rum hergestellt. Madeira gehört zu den wenigen Regionen in der Welt, in denen der Rum direkt aus frischem Zuckerrohrsaft destilliert wird. Die Basis von Poncha besteht aus Rum, Saft, Früchten, Honig.
George nimmt den Pau de Poncha in die Hand. Es handelt sich um einen traditionellen Holzstößel von der Insel, der speziell für die Zubereitung entwickelt wurde. Er reibt den Stab zwischen seinen Händen und vermengt somit in der Glaskaraffe die Zutaten, sodass die Aromen voll zur Entfaltung kommen. Der 31-Jährige arbeitet seit 10 Jahren als Barkeeper. Ein paar Monate sei er mal in England gewesen. Ansonsten habe er sein bisheriges Leben komplett auf Madeira verbracht. Seit kurzem ist er Vater. Den Lebensunterhalt zu bestreiten werde hier immer schwieriger. Zum Beispiel habe ein Haus vor 8 bis 10 Jahren etwa 100 bis 200.000 Euro gekostet. Jetzt seien es mindestens 250 bis 350.000. Das liege zum Teil, wenn auch nicht ausschließlich, am zunehmenden Massentourismus, den er mit sehr viel Skepsis beobachte.
Der große Tourismusboom setzte 2020, 2021 nach der Covid-Pandemie ein. Das war ein Wendepunkt. Und seitdem erleben wir eine Art von Tourismus, die mir nicht wirklich gefällt. Leute, die in Autos schlafen und die Supermärkte leer kaufen. Oder in die Berge fahren und dabei oft die Natur zerstören, nur um ein schönes Selfie zu machen. Dabei vernichten sie typische Pflanzen, die es nur hier auf Madeira gibt. Leider wird das immer schlimmer. Ich bin ja nicht gegen den Tourismus, ganz im Gegenteil. Ich arbeite mein ganzes Leben dank ihm. Aber ich finde, wir müssen diese Art des Tourismus, den Madeira derzeit erlebt, etwas besser regulieren.
Was ich denke, dass es ein bisschen mehr Kontrolle im Typ
Joan, er ist erst 21, merkt ebenfalls die steigenden Preise. Er selbst wirkt aber weniger skeptisch. Der Tourismus mache eben fast ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts von Madeira aus und sei daher essentiell für die Insel. Die Touristen seien daher eine große Chance, auch für ihn persönlich.
Es
macht mir wirklich Spaß. Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr in diesem Beruf und unterhalte mich sehr gerne mit den Menschen. Und manchmal lerne ich sogar etwas von ihnen. Denn ich spreche selbst nicht besonders gut Englisch. Aber ich versuche es einfach und sage den Leuten, ich spreche nicht so viel. Und dann versuchen sie es mir beizubringen. Und das finde ich toll. Außerdem knüpfe ich somit Freundschaften, habe dadurch Freunde aus England, Frankreich, der Schweiz und Luxemburg gewonnen. Ich sehe sie zum ersten Mal, sie sehen mich zum zweiten Mal und wir bauen eine Bindung auf, die selbst unter engen Freunden manchmal nicht entsteht.
Eles vêm a segunda e fazemos entrelaço, que não se faz às vezes com amigos mesmo chegados.
Joan kann sich trotzdem vorstellen, eines Tages die Insel zu verlassen. Denn auch wenn man hier mit dem Tourismus gut Geld verdienen kann, fehle es langfristig an Perspektiven, vor allem für junge Menschen. George hat hingegen das Thema Insel verlassen abgeschlossen. Er und seine Frau haben sich ein kleines Haus gekauft, das jetzt abbezahlt werden muss. Er holt eine zweite Glaskaraffe, denn der Poncha ist noch nicht fertig. Er schüttet das gelbe Getränk mehrfach um. Das brauche ein guter Poncha, sagt George. Und Poncha sei nun mal Tradition im Glas.
Mache es mit Leidenschaft. Bereite den Poncha so zu, als würdest du ein Stück deiner Seele in das Glas geben. Das ist das Geheimnis eines guten Ponchas, Freude an dem zu haben, was man tut. Freude an der Arbeit zu haben und diese Freude den Menschen auch zu vermitteln. Es ist unbeschreiblich, wenn die Leute dich anlächeln, nachdem sie den Poncha getrunken haben. Und es ist schön, wenn sie dann sagen, oh, das ist lecker. Ich sage immer, ich verkaufe den Leuten nicht einfach nur Alkohol, sondern Erlebnisse. Und das ist es, was mich an meiner Arbeit so fasziniert, das Lächeln in den Gesichtern der Menschen, nachdem ich ihnen das Getränk serviert habe.
Poncha, also mit Rum? Na, ist das noch eine alte Seemannstradition vielleicht?
Das ist vielleicht möglich, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, er hat wunderbar geschmeckt und ich gebe zu, ich habe auch nicht nur einen getrunken.
Ja, es sind ja auch kleine Gläser und die Sonne scheint. Ja. Dennis, wenn ich Lust bekommen habe auf Madeira, 2, 3 Tipps von dir. Was muss ich auf jeden Fall machen, wenn ich da bin? Was sollte ich lieber bleiben lassen?
Alle guten Dinge sind 3, Levadas wandern. Das muss man wirklich machen. Also ich habe jemanden kennengelernt, der war auf Madeira und ist nicht eine Levada entlang gelaufen. Da war ich ein bisschen irritiert gewesen.
Die Insel gar nicht richtig gesehen und erlebt. Nee,
aber er war, glaube ich, viel im Hotel. Also nichtsdestotrotz, also das muss man wirklich machen.
Und brauche ich dafür Trekking-Schuhe oder geht das auch mit guten Sportschuhen?
Da lief eigentlich jeder her, aber ich würde einen halben Trekking-Schuh empfehlen, aber ein guter Sportschuh oder 2, mit denen würdest du es schaffen. Und vielleicht dann auch... Und jetzt kommt ein kleiner Geheimtipp, auf dem Vereda do Larano laufen. Das ist eine Küstenwanderung im Norden entlang der Küste. Das war wirklich mega traumhaft. Und insgesamt der Norden, den habe ich ja ein bisschen vernachlässigt. Da würde ich auch nochmal hin wollen und würde mir den auch nochmal genauer anschauen, weil der ist ein bisschen rauer, Wetter auch vielleicht ein bisschen unbeständiger. Aber das ist wirklich noch eine Spur natürlicher im Vergleich zum Süden. Und ich glaube, das ist wirklich vielleicht wirklich auch ein Geheimtipp, den man machen sollte. Insgesamt muss ich sagen, ich habe auf der Insel alles das, was ich gemacht habe, ich habe nichts davon bereut. Okay, Ronaldo-Museum war ich jetzt nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt so Personenkult um Leute, die noch leben, ein bisschen komisch finde.
Und sag mal, die Touristenmengen, wie entgehe ich denen? Kann ich Madeira auf eigene Faust entdecken und vielleicht auch nochmal... Das ursprüngliche Madeira entdecken.
Also wenn du ein Frühaufsteher bist, würde ich sagen, hast du gewonnen. Weil wenn du auf Madeira bist und du willst wandern, dann steht man wirklich früh auf, bevor diese großen Ströme dann kommen. Und der Vorteil ist auch, man hat auch ein bisschen was vom Tag. Und vielleicht auch nicht nur die bekannten Wanderwege, die Klassiker machen, sondern auch mal die, die vielleicht so in der 2. oder 3. Reihe sind. Wir sind einen Levada-Weg gelaufen, da ist uns an dem ganzen Vormittag nicht eine Person begegnet. Das war wirklich toll. Und vielleicht auch nicht direkt die erste Bar oder das erste Restaurant am Platz nehmen, sondern mal so gern, wie ich es immer sage, mal die Spelunke irgendwie in der vierten, fünften Reihe, denn da spielt sich natürlich auch das wahre Leben ab.
Ja, ich bin auch Team Spelunke. Dennis Burg war auf Madeira. Übrigens, was ich dich noch fragen wollte, bist du auch mal mit dem Korbschlitten runtergebrettert?
Ja. Also es ist ja so ein Touri-Ding und wir haben auch überlegt, aber wir haben gesagt, Mensch, also am Ende ärgern wir uns und das ist so ein bisschen wie, wenn du in Paris warst und hast den Eiffelturm nicht gesehen. Es war wirklich mega, es hat Spaß gemacht, es war ein bisschen kurz, aber es hatte Fun und ja, würde ich auch nochmal machen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dennis, das war unser Kurztrip nach Madeira. Eine Insel so schön wie eine Postkarte und die genau deshalb auch manchmal mit ganz realen Problemen, nämlich den vielen Touristen, zu kämpfen hat. Jo, aber mit dem Korbschlitten würde ich auch gerne mal fahren.
Machen wir zusammen.
Dank dir, Dennis, dass du dabei warst, dass du da warst und davon erzählt hast.
Gerne.
Wenn ihr jetzt sagt, uff, das will ich mal mit eigenen Augen sehen, ja, könnt ihr. Und zwar ganz ohne das Sofa zu verlassen. Es gibt zwei tolle Filme über Madeira bei uns in der ARD-Mediathek. Wunderschön, Madeira erleben. Und der zweite Tipp, Madeira wandern, Wein und wildes Wasser. Einfach klicken in der ARD-Mediathek. Das war's von uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, wir sind bei ARD Sounds. Sagt's weiter, abonniert uns gern. Oder wenn ihr mögt, schreibt uns auch. Zum Beispiel, wie seht ihr das? Würde mich interessieren. Wie viel Tourismus verträgt ein Ort eigentlich? Einfach eine Mail an haiti@ndr.de. Danke nochmal an dich, Dennis, und dank euch fürs Zuhören. Das sagen Wolfgang Sesko, Konrad Winkler und ich. Bin Philipp Abresch. Ciao.
Podcast von NDR Info.